In der Toskana, wo die großherzogliche Regierung durch rechtzeitige Zugeständnisse eine Revolution vermieden hatte, forderte ein im April 1848 veröffentlichter Verfassungskatechismus die Wähler auf, die Wahl als heiligen Akt der Volkssouveränität zu betrachten. Kirchen wurden zu Wahlbüros umfunktioniert, nicht weil keine anderen geeigneten Gebäude verfügbar waren, sondern weil man die feierliche Atmosphäre der Bedeutung des Anlasses für angemessen hielt. Schuselka, der seinen Sitz in der Frankfurter Nationalversammlung im Mai 1848 aufgegeben hatte, um einen Sitz im österreichischen Reichstag einzunehmen, wo er einige Industrievororte Wiens vertrat, war tief bewegt von dem Respekt, den das Volk seinen Repräsentanten entgegenbrachte. Wie es wirklich des frommen Glaubens war, dass der von einer so großen Volksgemeinde Erkorene auch einer besonderen Erleuchtung und Willensstärkung teilhaftig geworden sein müsse. Ich erkannte dabei in Freudigkeit und Demut, welch ein hoher und heiliger Beruf es sei, solch ein Volk zu vertreten. Doch die Euphorie und das Gefühl der Verheißung schwanden rasch. Wie jeder weiß, der einmal ihre Debatten von der Galerie oder im Fernsehen verfolgt hat, besitzen Parlamente eine gewisse Schwerfälligkeit. Ihnen fehlt sowohl das Charisma der Aufstandsbewegungen als auch die repräsentative Pracht traditioneller Autoritäten. Schuselka berichtete von der Enttäuschung, die er nach seiner Ankunft in Frankfurt am Main empfand. Er habe wieder die betrübende Erfahrung gemacht, dass bei allen Personen und Sachen, wenn man sie in der Nähe sieht, der poetische Schimmer verfliegt und die Höhe und Größe bedeutend einschrumpft. Dies gelte insbesondere für die äußere Erscheinung. Ein Herrscher im Hermelinmantel findet bei der europäischen Menschheit noch immer weit mehr Respekt und Gehorsam als einer im schwarzen Frack. Aber der Unmut reichte tiefer. Er war entsetzt über die Ordentlichkeit und Behäbigkeit der Sitzungen, an denen er in Frankfurt teilnahm. Es waren außerordentliche Zeiten, und doch war die Nationalversammlung, kaum war sie zusammengetreten, schon gänzlich ohne Schwung und Begeisterung. Und wenn die Gemüter sich erhitzten, dann zumeist bei eher unwichtigen Fragen. Am allerersten Tag des neuen Parlaments, kurz nachdem die Abgeordneten feierlich in die Paulskirche eingezogen waren, entbrannte ein wildes Streiten und Toben über zwei Geschäftsordnungsentwürfe. Im Rückblick auf die Tätigkeit des österreichischen Reichstags berichtete der ehemalige radikale Abgeordnete Hans Kuttlich von einer ähnlichen Erbitterung über die fruchtlose, grundlose, wahrhaft spitzfindige Beratung einer Geschäftsordnung, die den größten Teil des ersten Vierteljahrs der Parlamentstätigkeit einnahm. In einer Versammlung wie dem österreichischen Reichstag, in dem fast niemand Erfahrungen mit Parlamentsdebatten hatte, war ein Konsens über wichtige Fragen nur schwer zu erreichen. Wie Kometen schossen dazwischen in regellosen Bahnen die verschiedenartigen Interpellationen über alle nur erdenklichen Gegenstände. Den Reichstagspräsidenten fiel es aufgrund ihrer Unerfahrenheit schwer, die Tagesordnung durchzusetzen oder Prioritäten zu setzen, sodass beispielsweise stundenlang darüber debattiert wurde, ob Zuschauer mit oder ohne Eintrittskarte zugelassen werden sollten und ob man eine bestimmte Anzahl Karten für die Akademische Legion reservieren sollte.